Nun, bevor wir ins Wort einsteigen, will ich nochmals kurz mit uns beten und wir bleiben dazu sitzen. Vater im Himmel, wir wollen dir danken jetzt auch für diese späte Nachmittags-, diese Abendstunde. Und ich will dich bitten, Herr, gib du einfach nochmals die Kraft, die Energie, lass uns staunen über dein Wort. Bewege du unsere Herzen und dafür wollen wir dir danken. Amen. Ja, das Thema dieser dritten Einheit: Gott hat die Kontrolle, Israel wird Freude bringen. Zum Einstieg eine eindrückliche Geschichte. Maximilian Kolbe war ein Mann voller Glaube und unerschütterlicher Hoffnung. Schon sein Leben war von Hingabe geprägt. Er gründete Missionszentren, druckte christliche Publikationen und er kümmerte sich um Bedürftige in Polen. 1941 wurde Kolbe dann von den Nazis verhaftet und ins Auschwitz-Konzentrationslager gebracht. Die Bedingungen dort waren absolut unmenschlich: Hunger, Kälte, Krankheiten, tägliche Gewalt. Trotz der Grausamkeit blieb Kolbe ruhig, tröstete andere Gefangene, teilte mit ihnen das Wenige, das er hatte. Eines Tages, da geschah etwas Unfassbares. Da floh aus dem Lager ein Häftling. Als Strafe sollten 10 Häftlinge ausgewählt werden, die dann im Hungerbunker sterben sollen. Unter diesen Gepeinigten war ein Mann mit Familie. Der war voller Angst. Der war voller Verzweiflung. Kolbe trat vor die Lagerwachen und sagte schlicht: Ich übernehme seinen Platz. Die Wachen haben das akzeptiert. Kolbe wurde zusammen mit 9 Männern dann in diesen Hungerbunker gesteckt. Dort begannen Tage des Hungers und der Qual. Und während Mitgefangene nach und nach aufgaben, betete Kolbe, tröstete die anderen, ermutigte sie, die Augen auf Gott zu richten. Er teilte seine wenigen letzten Worte der Hoffnung, sang kleine Lieder, die Mut machten, und er sprach über Vergebung. Und nach 2 Wochen des Leidens war Kolbe der Letzte, der noch am Leben war. Die Wachen, erstaunt über seine Standhaftigkeit, beendeten sein Leben mit einer Injektion. Wir bestaunen seinen Mut, wir bestaunen seine Liebe und wir bestaunen seinen freiwilligen Verzicht. Heute tauchen wir gemeinsam ein in die Geschichte von Jakob. Und da finden wir auch einen freiwilligen Verzicht. Und darin entdecken wir erneut, wie Gott alles unter Kontrolle hat, in dem Leben von Jakob und folglicherweise dann auch mit dem Volk Israel. Und wir entdecken heute auch die Antwort, warum die große Trübsal Drangsal Jakobs genannt wird. Und so kommen wir zum ersten Punkt: Jakob, der Trickser. Wir lesen 1. Mose 25 bis 26. 1. Mose 25, die Verse 25 bis 26. Der erste, der herauskam, war rötlich am ganzen Leib wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus, da gab man ihm den Namen Jakob. Wir lesen hier von Jakobs Geburt. Und was hat es nun mit dem Namen Jakob auf sich? Der Name Jakob, er trägt eine Geschichte in sich, die schon im Moment seiner Geburt, wie wir hier lesen, beginnt. Das, was da mit dem Halten der Ferse Esaus geschah, war bereits ein Bild auf Jakob und eigentlich sein Leben. Dieser Name, der lässt sich wörtlich wiedergeben als Fersenhalter. Fersenumgreifer oder auch hinterherlaufen. Und da sehen wir in den gelesenen Versen dieser Geburt ja, das uns schon vor Augen geführt, sein Name war bei der Geburt schon Programm. Aber dieser Name, der reicht tiefer als einfach nur bis zur physischen Ferse. Metaphorisch steht Jakob für List, für Geschick, für Nachahmung. Denn wer an der Ferse eines anderen bleibt, der wartet auf den richtigen Moment, um vorbeizuziehen. Und das erinnert uns ans Radfahren, Tour de Suisse, Giro d'Italia, Windschatten fahren, um im richtigen Moment vorbeizuziehen. Und darin verbirgt sich, wer und wie Jakob wirklich war. Wir blicken hier in das Herz von Jakob, ein Trickser, ein Hinterlistiger, ein Betrüger. Und in seinem weiteren Leben war sein Name Programm. Wir wollen uns kurz einige Beispiele in Erinnerung rufen. Wir erinnern uns an 1. Mose 25 ab Vers 27. Und als erstes sticht uns hier ins Auge nur ein Vers nach seiner Geburt, geht es also fersenhaltermäßig weiter. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ja, was berichtet uns der Text? Er berichtet uns, wie Jakob trickst. Mit dem Trick, dass er den Hunger von Esau geschickt ausgenutzt hat, um an das Erstgeburtsrecht heranzukommen. Der Trick mit dem Linsengericht. Ja, Esau, du darfst Linsen haben. Der Magen von Esau hat geknurrt. Aber gib du mir dein Erstgeburtsrecht. Windschatten, gekonnt, vorbeigezogen. Berechnend zu eigenen Gunsten. Erinnern wir uns an 1. Mose Kapitel 27. Da greift Jakob mit Hilfe und dem Ratschlag seiner Mutter zu verschiedenen Mitteln. Mit dem Trick, als Esau verkleidet, zum Beispiel mit Nutzung von Ziegenfellen, da täuscht er Isaak mit dem Wildbret. Und als Isaak da die Arme Jakobs abtastete, da spürte Isaak diese scheinbar behaarten Arme Esaus. Er merkte, die Stimme ist zwar nicht die von Esau, aber er ist auf den Trick hereingefallen. Jakob ergaunerte sich den Erstgeburtssegen Isaaks. Isaak gab Jakob den Segen und Jakob musste dann fliehen. Esau war in Rage. Ein weiteres Beispiel, 1. Mose Kapitel 30. Da finden wir Viehzucht-Tricks. Und hier müssen wir sagen, ja, ungeachtet dessen, wie und wer der Laban war, weil bekanntlich geht es ja darum, den eigenen Balken im Auge zu sehen. Da arbeitet Jakob für Laban, vereinbart mit ihm diesen besonderen Lohn. Er soll alle Tiere bekommen, die gefleckt oder gesprenkelt sind, während die einfarbigen dem Laban gehören. Und Jakob, er wendet da eine ungewöhnliche Methode an. Er legt gestreifte Stäbe da in die Tränkrinnen, genau dort, wo die Tiere sich gepaart haben. Und so sorgt er dafür, dass viele Jungtiere gefleckt oder gesprenkelt sind, also zu seinem eigenen Anteil gehören. Außerdem achtet er darauf, vor allem die kräftigen Tiere zu seinem Vorteil zu vermehren. Die stärkeren Tiere, die fallen ihm zu, die schwächeren bleiben bei Laban. Und meine Lieben, Jakob wurde reich, er besaß große Herden. Was sehen wir hier? Listige Methoden, um Tiere mit besonderen Merkmalen zu züchten. Jakob strategisch und innovativ. Und dann erinnern wir uns noch an 1. Mose Kapitel 31, die Verse 20 und 21. Jakob aber täuschte Laban, den Aramäer, indem er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Und er machte sich auf, entfloh mit allem, was er hatte, und setzte über den Euphrat und wandte sein Angesicht dem Bergland von Gilead zu. Und als Laban ihn dann einholte, da fragte er ihn: Warum hast du mir nicht gesagt, dass du gehen willst? Wir merken also einfach generell, wie Jakob getickt hat, wie er selber gerne nachgeholfen hat. Eben, ein Trickser, ein Hinterlistiger, ein Betrüger. Und nun will ich dich fragen, wie tickst du? Wie ticke ich? Wo trickst du? Und wo trickse ich im Leben überall? Wo hilfst du gerne selber nach? Wo entdeckst du überall den Jakob in dir? Den Trickser, den Berechner, den Cleveren, den Hinterlistigen. Und je detaillierter wir uns doch so Gedanken über uns selbst machen, desto mehr stoßen wir doch auf Jakob in uns. Und ich glaube, mehr als uns manchmal lieb ist. Und nun fragen wir uns oft: Wie bringen wir diesen Jakob überein mit Gottes Geschichte? Wie geht das? Wie bringen wir es überein mit Gottes Heilsgeschichte? Wie geht das, dass die über Jakob läuft? Wie ist es möglich, dass Gott ihn dennoch segnet? Wie ist es möglich, dass Gott dennoch weiter an ihm festhält? Wie geht das? Hat Gott denn Betrug gebraucht? Oder wie müssen wir das verstehen? Nun, nach all dem, was Jakob mit Laban erlebt hatte, so im Rückblick, dann im Ausblick, das ganze Ungemach, das ihm nun droht bei der Begegnung mit Esau. Ich weiß nicht, wie es dem Jakob da ging mit dem Erlebten und eben diesem was da kommt. Und da geriet Jakob in eine Situation, da stand er plötzlich alleine da. 1. Mose 32, ab Vers 23. Da heißt es: Er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Allein am Jabbok, am Fluss, der da diese Nacht durchbrach. Und hier geschah etwas, das all seine Tricks, all seine List, die bisherige Sicherheit, alles Menschliche auf die Probe gestellt hat. Nein, eigentlich noch viel mehr, richtig gehend entblößte. Und da sind wir bei zweitens, Jakob, der Ringende. Jakob, der Ringende. Allein. Nun, zunächst einmal ist es ja schön zu sehen in Gottes Wort, Gottes Liebe sucht aktiv den Einzelnen. Das sehen wir zum Beispiel im Gleichnis mit dem verlorenen Schaf. Wenn es Gott um das Herz des Menschen geht, sucht Gottes Liebe den Einzelnen. Wir sehen die Gespräche von Jesus mit Nikodemus oder auch mit der Frau am Brunnen. Die größten Wunder Elias und Elisas geschehen, nachdem sie alleine mit Gott gewesen waren. Josua war auch allein, als der Herr zu ihm kam. Josua 1, Vers 1. Gideon und Jephtha waren allein, als sie beauftragt wurden, Israel zu retten. Mose war alleine in der Wüste, als er zum brennenden Busch kam. Cornelius war allein, als der Engel kam. Johannes der Täufer war allein in der Wüste. Johannes der Jünger war allein auf Patmos. Jesus Christus war allein, als er am Kreuz rief: Warum hast du mich verlassen? Er könnte 1000 Engel rufen, doch er starb allein für dich und mich. Alleinsein bedeutet, in Gefahr zu sein. Alleinsein bedeutet, ausgeliefert zu sein. Was konnte Jakob jetzt noch tun? Nichts. Er konnte sich jetzt nur noch an die Verheißung Gottes klammern. Seine Möglichkeiten, dass er ihm das Land und die Nachkommen geben werde, wie er ihm das versprochen hat. Bisher hat Jakob es alleine versucht, die Verheißungen Gottes selber zu erarbeiten. Aber jetzt am Jabbok ist es aus und vorbei. Gott sagte ihm schon viele Jahre zuvor, 1. Mose 28,15, dass er ihn bewahren werde, er ihn ins Land bringen werde, er ihn nicht verlassen werde, er alles halte, was er versprochen hat. Und Gott hat es geführt, dass Jakob allein am Jabbok auf sich gestellt war. Gott will zeigen: Ich bin der Handelnde. Jakob alleine, und da geschah es. Da kam es zu diesem bekannten Kampf ab Vers 25. Da heißt es im zweiten Teil von Vers 25: Da rang ein Mann mit ihm. bis die Morgenröte anbrach. Und dieses Wort ringen zeigt im Grundwort hier einen vehement schweren Kampf. Es ist der Kampf gegen das eigene Fleisch, das ringt, das krallt und das ist stark. Aber wer war nun eigentlich dieser Mann, der da mit Jakob gekämpft hat? Vers 31, 1. Mose 32, 31, da heißt es: Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Da war Gott in einem Engel, könnten wir sagen. Das kam ja auch im Alten Testament an anderen Orten vor, zum Beispiel in der Begebenheit rund um Sodom und Gomorra. Da kamen Männer, Gott in Engeln, in Männern zu Abraham da in Mamre. Wo sehen wir noch bei uns im Text, 1. Mose 32, dass es Gott war, der mit Jakob gekämpft hat? Wir sehen es in Vers 30, wo es heißt: Jakob aber bat und sprach: Lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Meine Lieben, segnen kann nur der lebendige Gott. Alles Gute kommt ausschließlich von ihm. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, wer hat da gegen wen gekämpft? Kämpfte da Jakob gegen Gott? Wie heißt es im Text? Jakob gegen den Mann oder der Mann gegen Jakob? Es heißt, da rang ein Mann mit Jakob. Ist das nicht interessant? Kämpfte hier nicht unser Herr gegen den Trickser, gegen den Hinterlistigen, gegen den Betrüger, gegen das Fleisch, das jeweils mit aller Manneskraft versucht, alles selber zu bewerkstelligen? Gott rang mit Jakob, um ihn fühlen zu lassen, was für ein armer und schwacher Mensch er war. Jakob widersetzte sich so sehr er konnte, und da rührte unser Herr sein Hüftgelenk an und es wurde verrenkt. Gott will zeigen die Wahrheit aus Jesaja 40, Vers 6, wo es heißt: Es spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach: Was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Und ab da hinkte Jakob. Und da wurde es noch sichtbarer, nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, Sacharja 4, Vers 6. Und meine Lieben, diese Erkenntnis muss jeder für sich selbst erlangen oder geschenkt erhalten, dass das Fleisch schwach ist, dass es nur Schmerz und Verrenkungen im Leben bringt, dass man mit dem Fleisch nur hinkend davonkommt. Und Jakob, er bekannte letztlich: Ich lasse nun los von mir selbst, aber ich lasse dich, Herr, nicht mehr los. 1. Mose 32, 26 bis 27, da heißt es: Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Ja, an seinem Segen ist bekanntlich alles gelegen. Herr, ich brauche deinen Segen. Wir dürfen mit allem in unserem Leben hiermit einstimmen. Wie der verzweifelte Mann in der Geschichte rund um Max Kolbe, mit Familie, mit dem Tod vor Augen, das ist eigentlich auch deine und meine Situation ohne unseren Gott. Wir flehen, du musst wirken, Herr. Du musst handeln. Ich klammere mich jetzt einfach an dich. Segne du mich, Herr. Und das ist gar nicht so einfach. Anstatt zu sagen, Herr, ich tue jetzt dies und das auch noch, gebrauche du das jetzt. Einfach zu sagen, ich tue nichts, gebrauche mich, segne mich. Wir brauchen nichts anderes zu tun, als uns einfach an ihn zu klammern. Gott errang mit Jakob. Und wie lange? Bis Gott ihn am Punkt hatte, den uns Hosea vor Augen führt. In Kapitel 12, die Verse 4 bis 6. Schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und flehte zu ihm. In Bethel hat er ihn gefunden und dort hat er mit uns geredet, nämlich der Herr, der Gott der Herrscharen, dessen Gedenkname Herr ist. An dem Punkt, dass der Mensch erkennt, ich bin auf die Gnade Gottes angewiesen. Weinen, flehen, ich brauche nur dich. Und Gott hat ihn gefragt, was ist dein Name? Kapitel 32, 28. Er antwortete, Jakob. Was bedeutet das? Er hat dann nicht einfach nur seinen Namen gesagt, sondern Jakob musste bekennen, mein Name ist Fersenhalter, mein Name ist Trickser, mein Name ist Betrüger. Karfreitag, wie gut tut das, das einfach anzuerkennen. Herr, ich heiße Jakob. Wir dürfen unserem Herrn einfach bekennen, ich bin auch ein Jakob. Ich sehe Jakob in mir. Ich klammere mich an dich. Wo in deinem Leben gibt es sonst einen Ort von bedingungsloser Annahme? Wo gibt es in deinem Leben einen realen Ort der Unbeschwertheit, geprägt von Leichtigkeit? Wo gibt es in deinem Leben einen Ort von einfach sein dürfen, von wahrhafter Lebenslust, von nichts tun müssen, von nicht funktionieren müssen. Ich will dir zusprechen, Gott sucht nach deinem Sein, nicht nach deinem Tun. Gott sucht dein Herz. Und auf die andere Seite, das Bekenntnis, ein Jakob zu sein, ich weiß nicht, ob du in deinem Leben nur auf Dinge zurückblickst, auf die du stolz bist. Vielleicht hast du es schon erlebt, Dinge so richtig verbockt zu haben. Vielleicht auch alltägliche Dinge. Du bist vielleicht frustriert, weil der Haushalt mit Kindern zu Hause einfach ein Chaos ist. Du hast vielleicht nicht immer die Kraft, alles aufzuräumen und immer direkt zu erledigen. Da türmt sich vielleicht die Wäsche bei dir zu Hause. Vielleicht ist das Bett nicht gemacht. Die Spielzimmer sehen aus. Der Herr nimmt dich bedingungslos an. Einfach sein. Egal, was wir alles in unserem Leben verbockt haben, wir dürfen mit ihm rechnen. Und wir können niemals tiefer fallen als die vergebende Liebe dessen, der am Kreuz den Teufel und das Böse besiegt hat. Klammer. Herr, ich lass dich nicht mehr los. Ich komme mit leeren Händen. Ich bin ein Jakob. Und Paulus berichtet ja auch von dieser Erfahrung, wenn er sagt in 2. Korinther 12, 10, in der Schwachheit wird seine Macht vollkommen. Unser Gott, er will dich dort, wo du alleine bist, losgelöst von all dem, was du gut kannst. Und das führt uns zu drittens und letztens. Jakob, der Siegende. Nachdem Jakob sich von all seinem eigenen Kalkül, von seinen Tricks und seiner Selbstsicherheit gelöst hat, da kommt der Moment, wo Gott ihn segnet. Es ist der Moment des Sieges in diesem Kampf. Nicht durch List, sondern durch Hingabe. Durch ein aufrichtiges Herz wird der Arm Gottes bewegt. Und so heißt es in Vers 29, 1. Mose 32, Vers 29. Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Bei diesem Aufgeben von sich selbst, da bekam Jakob den Namen Israel. Und nun verstehen wir, wie diese Betrügereien Jakobs in Gottes Heilsplan passen. Besonders dann, wenn wir auf Israel blicken, bei denen ja heute auch viele Fehler sind. Sie haben noch die Decke, sie erkennen noch nicht. Es ist das Volk, das taube Ohren hat und eben auch Augen und eben doch nicht sieht. Wir kommen gleich nochmals drauf zu sprechen. Beeindruckend ist, Gott ließ sich besiegen. Gott ließ sich besiegen, um letzten Endes zu siegen, nicht wahr? Wie war das eigentlich am Kreuz? Jesus ließ sich besiegen. Samuel hat das so schön gezeigt am Donnerstagabend. Gott hat die Kontrolle. Jesus hat selber seinen Geist Gott anbefohlen, sein Haupt geneigt. Jesus ließ sich besiegen, um zu siegen. Freiwilliger Verzicht. Ist das nicht die absolute Spitze von Kontrolle haben? Der, welcher alles unter Kontrolle hat, kann auch alles gebrauchen, auch scheinbare Niederlagen in seinen Plan einfach einfließen lassen. Ich las neulich unter einem YouTube-Video einen Kommentar, da hieß es: Als mein Vater im Krankenhaus gestorben ist und ich das Krankenhaus verlassen habe, war ich total entsetzt, dass die Menschen auf der Straße immer noch lachen. Dieser Kommentar zeigt eindrücklich, wie Menschen mit Verlust ringen. Die Trauer, sie ist immens. Da ist Verzweiflung. Der Mensch hat den Tod vor Augen, aber Jesus sagt, ich bin hier, nehmt mich. Jesus verzichtete freiwillig auf seine Rechte und ließ sich in ganz Hingabe übervorteilen. Nehmt mich, das war sein Siegeszug. Und in dem Moment, in der der Mensch um Gnade fleht, da gewinnt er. In Christus sind wir Sieger. Die Gnade triumphiert. Werde auch du heute ein Sieger, indem du einfach mit Jesus lebst. Glaubst du an Jesus, der all das, wie vorher auch von Nathanael so schön geschildert, für dich persönlich gemacht hat? Bete zu Jesus, lade ihn in dein Leben ein. Ja, das Schöne ist ja das Bild, was uns hier gegeben wird, sich selber aufzugeben angesichts von Karfreitag, vom Kreuz. Ich gebe dir einfach alles hin. Und dann werden wir zu Kindern Gottes. Wir werden zu seinen Werkzeugen. Gott hat die Kontrolle. Und so wurde aus Jakob Israel. Jakob wurde ein Fürst. Aus ihm kamen die 12 Stämme. Er hat sie gesegnet, 1. Mose 49. Weißt du, was der Name Israel bedeutet? Bedeutet Gottesstreiter, Streiter Gottes im Sinne von Werkzeug für Gott und seinen Plan. Und auch gleichzeitig Streiter mit Gott. Israel hat Gott an seiner Seite. Also nicht jemand, der weiter mit List und Hinterlist kämpft, sondern jemand, der unter Gottes Führung steht und in seinem Plan wirkt. Und dieser Name bezeichnet den Weg der Segnung Israels, des Volkes Gottes. Durch Israel wird uns der Herr einmal himmlische Zustände auf diese Erde bringen. Freude auf diese Erde bringen. Jesus wird einmal in Israel wohnen, in Jerusalem, von dort regieren. Das wird zur Freude der Nationen. Aber wie ist das eigentlich heute? Das setzt Israel doch auf seine scheinbaren eigenen Stärken, auf das, was Israel scheinbar so gut kann. Und so sehen wir, ist Jakob allein schon dahingehend ein Bild auf das heutige Israel. Und so beinhaltet die Geschichte von Jakob Typologie. Jakob war doch zuerst im verheißenen Land. Dann kamen die fleischlichen Kämpfe. Er musste fliehen. Israel in der Diaspora. Dort machte er viele traurige Erfahrungen. Später kam er ins Land zurück. Auf diesem Weg kam es zur Begegnung mit Gott. Da wurde er zu Israel. Dieser Weggang, diese Rückkehr, Verlust Israels, Israels Zurückkommen, das wir heute vor unseren Augen erleben. Aber die Zeit, der Zeitpunkt, wo Israel zum wahren Gottesstreiter wird, der steht noch aus. Wo wird das sein? Jabok steht ja bildlich noch bevor. In der Drangsal Jakobs. Warum benennen wir die große Trübsal mit Drangsal Jakobs? Und da können wir mal aufschlagen, Jeremia 30, Vers 7. Und das verbindet doch genau die Geschichte der Vergangenheit mit der Zukunft. Und in der Mitte steht das Kreuz. Das heißt in Jeremia 30, Vers 7, wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich. Und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob, aber er wird aus ihr errettet werden. So wie Jakob damals wird Israel in der großen Drangsal unter Druck sein. Gott führt in diese Lage. Israel wird auf sich allein gestellt sein. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das ist ja alles spannend. Aber was hat das mit mir zu tun? Israel, Zukunft, Drangsal. Sehr viel. Denn Gottes Muster, es bleibt immer gleich. Gott führt in Situationen, wo wir unsere Kontrolle verlieren, wo sie ans Ende kommt. Ob bei Jakob, ob bei Israel in der Zukunft oder auch bei dir im Leben. Vielleicht ist deine Drangsal jetzt nicht die große Trübsal, aber eine kleine, eine persönliche, eine Situation, die du nicht mehr steuern kannst. Eine Beziehung, die du nicht lösen kannst. Eine Angst, die du nicht wegbekommst. Und genau dort zeigt sich, vertraue ich wirklich, dass Gott alles unter Kontrolle hat? Habe ich mich darauf eingelassen? Oder versuche ich es immer noch wie Jakob mit eigenen Mitteln selber zu regeln? Nun, Drangsal Jakobs. Wir finden in Bezug dieser Trübsal sehr viele Bibelstellen, wir wollen da gar nicht zu detailliert drauf eingehen, also allein die Offenbarung ab Kapitel 6 oder die Propheten Joel, Zephania, Zacharia und viele mehr. Aber Israel wird unter Druck sein, geistlich und physisch. Und wie extrem das sein wird, sehen wir beispielsweise ja in der Versiegelung der 144.000 Juden. Ein Schutzzeichen Gottes versiegelt sie, gerade dann, bevor diese schlimme Zeit losgeht. Das zeigt ja, wie schlimm das werden wird. Und letzten Endes kommt es zum Jabok-Ereignis. Wie Jakob damals erkannte, ja, meine Kraft, meine Cleverness, die reicht nicht aus. An diesem Punkt wird Israel kommen, wo alles Menschliche versagt. Wenn Gott alle Nationen auf der Erde in Harmageddon versammelt wird zur großen Schlacht, da wird Israel fragen, was soll ich tun allein? Und da bleibt nur ein einziger Blick. Wohin? Ins Angesicht Gottes. Wo sehen wir das? In seinem Sohn. Auf Golgatha. Auf was wird Israel sehen? Auf Karfreitag, auf das Kreuz. Da können wir aufschlagen, Zacharia 12, Vers 10. Womöglich schießt ihnen in dieser Situation die Begebenheit damals von der erhöhten Schlange durch den Kopf. Wer auf sie geblickt hat, wurde gesund. Der Blick auf das Kreuz im Moment des Ausgeliefertseins. Zacharia 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Meine Lieben, sie bekommen den Heiligen Geist. Das ist der Geist der Gnade, das ist der Geist des Gebets und ja auch der Erkenntnis. Die Decke wird weggenommen. Sie erkennen alles, werden erschüttert sein über ihre Sünde, darüber den Sohn Gottes gekreuzigt zu haben. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Und genau wie bei Jakob im Moment der Selbstaufgabe, beim Blick auf Jesus, wird es ihn anrufen. Um Gnade flehen, klammern, ich bin Jakob, ich lasse dich nicht mehr los, segne mich. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Es wird zum Streiter für Gott. Wie schön ist das? Gott lässt sich stets erbitten. Und wenn wir dann lesen in Jeremia 30, die letzte Bibelstelle, die Verse 8 bis 10, Gott schenkt ihnen den Sieg. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, dass ich sein Joch von deinem Hals wegnehmen und zerbrechen werde und deine Fesseln zerreiße, so dass Fremde ihn nicht mehr knechten sollen, sondern sie werden dem Herrn, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. Darum fürchte dich nicht, du mein Knecht Jakob, spricht der Herr, und erschrick nicht, Israel. Und der Name David nimmt uns mit in die herrliche Zukunft. Israel wird Freude bringen, weil Gott durch sie handeln wird. Ich möchte dich zum Schluss noch einmal, vielleicht auch wiederholend, mitnehmen an diesen Ort. Jabok. Nacht. Stille. Jakob allein. Vielleicht kennst du solche Momente, wo du merkst, ich habe es nicht mehr im Griff. Keine Kontrolle mehr. Keine Lösungen mehr. Genau dort begegnet dir Gott. Nicht zuerst, um alles zu lösen, sondern um dein Herz zu erreichen. Jakob, er kommt aus dieser Nacht damals nicht stark heraus. Er hinkte, aber abhängig, gesegnet. Und Karfreitag, wir wissen, wohin wir uns in solchen Momenten wenden dürfen, ans Kreuz, zu Jesus, nicht mit Leistung, nicht mit Lösungen, einfach so, wie du bist. Vielleicht ist dein Gebet heute Abend ganz schlicht. Herr, ich habe versucht, mein Leben zu kontrollieren, aber ich komme jetzt zu dir. Ich halte mich an dich. Ich lasse dich nicht mehr los. Wir müssen nicht alles verstehen. Du musst nicht alles im Griff haben, weil Gott hat die Kontrolle. Und das genügt. Amen. Ja, ich will nochmals kurz mit uns beten und wir bleiben dazu sitzen. Ja, was für ein großer Gott bist du, hochstehend über Raum und Zeit, über allem triumphierend, Anfang und Ende siehst du gleichzeitig, dir ist nichts unbekannt. Und du zeigst dich als der große Gott, der alles kontrolliert, eben nicht darin, dass alles perfekt läuft bei uns Menschen, sondern ganz praktisch auch darin, wie du in scheinbaren Niederlagen siegst. Und das dürfen wir auch uns in unserem Leben erfahren, wenn wir vor dem Kreuz bekennen, ja Herr, ich bin ein Jakob. Ich gebe mich mit deinem Sohn ins Grab. Ich kann dir nichts bringen. Ich habe leere Hände. All meine Stärken versagen im Blick auf dich, Herr. Und so will ich dich bitten, ja, dass du einem jeden, der vielleicht noch nicht mit dir lebt hier im Saal, Herr, dass du das groß werden lässt, dass eben nicht das Menschliche zählt, das, was äußerlich ist, sondern einfach im Herz. Und zu bekennen, Herr, ich bin Jakob, da sind wir wahrhafte Sieger in deinen Augen, weil du gnädig bist, weil du groß bist. Und wir wollen dir danken, dass du auch mit deinem Volk Israel genau so zum Ziel kommst. Dort, wo alle Kräfte, wo alles Menschliche versagt, dort übernimmst du. Und da will ich dich auch für mich persönlich bitten. Ich will mehr lernen, den Mut zu haben, Herr. Einfach nichts zu tun und dich machen zu lassen. Amen.